Systemsprenger. Der Podcast. Spezial.
Hallo, wir leben noch. Und das ist ein Wir leben noch Audio, aufgenommen Ende Oktober 2023 in unserer Podcast-Werkstatt im brandenburgischen Luckenwalde. Natürlich ist hier am Start Werkstattinhaber und Podcast-Produzent Michael Hank.
Hallo.
Und wenn man sich so umschaut, das Studio, diese Werkstatt ist praktischerweise in Michaels Haus integriert, dann sehe ich E-Gitarren, Synthesizer-Kram, Bastelkram. Es ist heimelig, es ist gemütlich in diesem Studio dieses Menschen, der jeden Hauch eines dysfunktionalen Mikrofonploppens hier im Keim erstickt.
Das ist der Job, ja.
Und wie immer bin ich hierher gefahren mit unserer Sprecherin Luca Lehnert. Wir sind in Berlin eingestiegen und dann mit so einer regionalen Bimmelbahn herangefahren und hatten schon Gelegenheit, uns auszutauschen über Online-Dating, das Bündnis Sarah Wagenknecht und ökologische Landwirtschaft unter anderem. Hallo Luca.
Hallo Timo und an alle anderen.
Und natürlich ist auch Menno Baumann da, also beziehungsweise irgendwie auch nicht da, er ist da und nicht da, er ist wie immer zugeschaltet aus dem niedersächsischen Oldenburg, das ist wichtig klarzustellen. Hallo Herr Baumann.
Ja, hallo Herr Gampes.
Wir sprechen in diesem kleinen Special drüber, was dieser Podcast für uns bedeutet, wie der entsteht und was euch so erwartet in unserer neuen dritten Staffel, die, das darf ich meiner Gesundheit beziehungsweise nicht so dollen Gesundheit in diesem Jahr zuschreiben, später kommt als geplant. Ja, und umso schöner ist es aber heute mal wieder hier zu sein und vielleicht steigen wir doch mal ganz zwischenmenschlich basal mit einer skalierenden Frage ein, liebe alle, nämlich wie geht's uns eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10 und warum, Michael?
Ja, ein bisschen Schlafmangel zu verkünden, das hat damit zu tun, dass mein Sohn krank geworden ist über Nacht. Eltern zu sein bringt so etwas mit sich, man gewöhnt sich dran.
Eltern zu sein und immer wieder mit Spontanitäten umzugehen und mit Ausfällen, auch mit Systemen, die das nicht gut auffangen. Wie groß ist das Thema für dich im letzten Jahr gewesen?
Im letzten Jahr vielleicht nicht so groß, aber wir haben auch ein Teenager-Mädchen jetzt zu einer 20-Jährigen gebracht immerhin. Die hat mich zum Opa schon tatsächlich befördert, da bin ich ziemlich stolz drauf. Und in dieser Teenagerzeit erlebt man in Berlin lebend so einige Dinge, die mit Jugendproblemen zu tun haben. Das gab auch durchaus mal den Themenkomplex Gewalt. Das kriegt man mit, wenn man in Kreuzberg wohnt, wie es bei uns damals der Fall war. Und es gibt einem viele Anhaltspunkte zum Nachdenken, wenn man sich jetzt mal den Themenkomplex anguckt, den wir in den letzten zwei Staffeln hier durchgearbeitet haben.
Also du bist quasi als langjähriger Berlin-Kreuzberger ja immer noch sehr connected, ne?
Definitiv. Ich habe da 25 Jahre lang gelebt, direkt am Görlitzer Park tatsächlich auch. Die Gegend kennt man ja auch durch die Presse als die gefährlichste in ganz Deutschland so ungefähr, so wird es zumindest dargestellt. Aber ja, natürlich kriegt man dort einiges mit.
Allerdings ist mir aufgefallen, du hast, glaube ich, keine Zahl genannt von 1 bis 10.
Aktuell gebe ich mir selber eine gute 3,5.
Uiuiui. Aber wir sind freiwillig hier zusammengekommen heute.
Es ist, das ist basiert ja immer noch auf Freiwilligkeit, ja.
Luca, wo stehst du?
Also ich stehe eher so bei einer 8, würde ich sagen, weil mir geht es eigentlich ziemlich gut. Ich bin wahnsinnig froh, wieder hier zu sein, weil ich es hier sehr mag, mit euch zu arbeiten. Und abgesehen davon bin ich auch etwas müde, auch sehr aufgeregt, weil ich gerade ein zweites Bachelorstudium angefangen habe, was jetzt für 2 Wochen läuft in Eberswalde. Und ich von allen neuen Einflüssen so sehr überfordert bin, aber gleichzeitig auch wahnsinnig viel Spaß habe.
Also das ist der Balanceakt zwischen ökologischer Landwirtschaft jetzt und Schauspiel und Sprechen,
ja,
quasi, der zusammenzuführen ist. Herr Baumann, wie sieht es bei Ihnen aus?
Na, ich würde mich im Moment in so einem Schwankungsbereich einsortieren, so zwischen 6 und 8. Also wenn ich irgendwie ja in einem Projekt drin bin, so wie heute oder so, da würde ich schon sagen 8. Also ich habe durchaus noch Freude in diesen Dingen, aber schwankt auch manchmal nach unten raus. Ich muss schon sagen, dass ich sehr müde bin. Das ist schon im Moment sehr anstrengend. Es ist sehr, sehr viel. Wir haben ein paar sehr dichte Themen in Deutschland, wo man auch on point immer sofort reagieren muss, wenn man bestimmten Narrativen widersprechen möchte. Und das Thema Gesundheit von Kindern beschäftigt einen auch, wenn die Kinder schon erwachsen sind, noch weiter. Und von daher würde ich sagen, so doch. Es gibt im Moment bei mir auch untere Spitzen, aber grundlegend alles trotzdem locker über der 5.
Kommt unter 6 überhaupt vor?
Ja, das ist schon selten. Als ich während der Corona-Pandemie dann aufgrund meiner Stammzellenspende mal für 4 Wochen in der Quarantäne freiwillig verordnet saß, weil ich durfte mich nicht infizieren, das hätte einen anderen Menschen in Gefahr gebracht. Das war schon so eine Phase, wo ich gedacht habe, das war jetzt anstrengend. Aber grundlegend, da muss mich schon was sehr persönlich aus der Bahn werfen. Das ist eher selten bei mir.
Bei mir ist es gerade so 7 mit starker Tendenz zu 8, weil es immer wieder wahnsinnig schön ist, hier zu sein. Und ich mir auch denke, so was für ein Privileg, in dieser Konstellation zusammengekommen zu sein, die ja auch durch Zufälle entstanden ist. Und ich finde das gar nicht selbstverständlich, auf so eine vertraute, herzliche, professionelle Art zusammenzuarbeiten. Das finde ich ganz toll. Luca, wie erlebst du es denn, wenn wir hier zusammen sind und wieder was aufnehmen?
Ja, das geht mir sehr ähnlich wie dir. Ich finde es auch wirklich toll, hier zu sein, weil die Atmosphäre einfach richtig schön ist, hier in dieser wundervollen Villa. Und auch der Weg hierher ist immer, ich freue mich immer drauf, mit dir halt hier zusammen herzufahren und wieder über die Dinge zu quatschen, die so passiert sind in der letzten Zeit, sich da auszutauschen. Und bin einfach total dankbar, dass wir gemeinsam dieses Projekt machen.
Wie fühlt es sich denn für dich an, die Stimme der Kinder und Jugendlichen zu sein, die ja doch sehr schwierige Lebensgeschichten haben und ja, dich vorher darauf einzustellen?
Also mich nimmt das natürlich immer erstmal sehr mit, wenn du mir diese Geschichten schickst und ich die das erste Mal lese. Ich finde es toll, dass ich diese Stimme sein darf, weil ich das wahnsinnig wichtig finde, halt Kindern und Jugendlichen auch so eine Stimme zu geben. Vor allem, weil ich auch selber eine jüngere Schwester habe, die 14 ist. Und also es ist manchmal schwierig, die Distanz dann erstmal zu halten, aber so mit der Arbeit an den Texten kriege ich das dann auch wieder hin.
Man kann den Leuten da draußen vielleicht auch mal erklären, dass diese Nüchternheit, die man in den Fallgeschichten geliefert bekommt, durchaus auch mit Arbeit verbunden ist. Und es sind öfter mal Pausen nötig, um emotional sich zu sammeln wieder. Das ist definitiv nicht vorgetragen, wie man das in den Nachrichten sieht, sondern mit mehreren Anläufen verbunden, um das so hinzubekommen.
Und obwohl natürlich ja unsere Herangehensweise schon ist, wir gehen dahin, wo es schwierig oder am allerschwierigsten ist, heißt es natürlich nicht, dass uns das alles kalt lässt, ne? Im Gegenteil.
Genau.
Herr Baumann, Sie haben jetzt nichts von den köstlichen Trauben hier und dem rumliegenden Hund der Nachbarn, der Anton oder Alfons, wie war es nochmal?
August.
August, sag ich doch. August, der sich hier eigentlich rumlümmelt, aber jetzt abwesend ist leider. Sie erscheinen uns hier quasi als Monitorgesicht, der ständig sehr kluge Dinge sagt. Und ich habe jetzt nur von einem absoluten Ton-Nerd namens Erik gehört. Ich merke, dass der nicht vor Ort ist, aber es klingt wirklich gut. Fühlen Sie sich denn quasi, als wären Sie hier, wenn wir aufnehmen? Oder wie funktioniert da Ihr Distanzempfinden?
Naja, wir haben ja in der Corona-Pandemie alle gelernt, mit solchen Situationen auch ein Stück weit umzugehen und die gelernt. So. Also als wir unser erstes Interview gemeinsam geführt haben, damals für den Deutschlandfunk, und da war ich im Studio mit und das war natürlich eine andere Gesprächsatmosphäre. Aber ich muss sagen, so dadurch, dass man dieses Setting mittlerweile gut kennt, gelingt es mir doch, mich so in die Gespräche reinzuknien, dass es eigentlich so ist, als würden wir uns auch face-to-face unterhalten. Also ich spüre da keine große Distanz ins Studio, sondern fühle mich da auch mit diesem Setting und mit der hohen Professionalität dann, die mir entgegenkommt, auch total wohl.
Ich hatte neulich ein Gespräch mit meiner Partnerin über das Siezen in unserem Podcast, über das Siezen zwischen uns. Wir siezen uns ja nach wie vor und dann habe ich drüber nachgedacht und habe festgestellt, ich muss sagen, ich empfinde das immer noch als sehr organisch und auch nicht als Trend, sondern im Gegenteil eher auf Augenhöhe miteinander, so in diesem Kontext. Wie ist da Ihr Distanzempfinden?
Naja, auf der einen Seite muss man sagen, dieser Podcast ist natürlich auch Teil der, ich sage jetzt mal, Medienarbeit, die ich versuche zu machen. Ich versuche ja schon, Themen auch öffentlich zu platzieren, von denen ich der Überzeugung bin, die müssen anders kommuniziert werden, als das im Mainstream üblich ist. Und auf dieser beruflichen Ebene finde ich als Verhältnis Journalist und Fachmann, sowohl Hochschullehrer als auch Mensch, der mit diesen Kindern und Jugendlichen aktiv arbeitet, finde ich das eigentlich eine angemessene Form. Ich bin beruflich nie der Schnellduzer. So, ich duze auch keine Studierenden, sondern ich bin relativ lange oft so in Kontexten noch mit einem Sie unterwegs. Von daher finde ich es passend. Und ich finde auch diesen Phasenwechsel ganz lustig, dass wir, wenn wir miteinander telefonieren oder was vorbereiten, gelingt uns das längst nicht immer, dass Sie so konsequent konsequent durchzuziehen, wie wir es hier im Podcast tun. Aber da merkt man dann doch auch, wenn wir hier sind, sind wir auf der professionellen Ebene unterwegs und dann sind wir da sehr stringent.
Das haben Sie mir kürzlich schon mal erzählt, also dass das passiert mit dem Duzen und mir ist es nicht aufgefallen tatsächlich, muss ich sagen. Aber was auf jeden Fall, ich glaube, ich jetzt festgestellt habe in 2,5 Jahren, wie nah ihr dran seid als ZuhörerInnen hier. Ihr habt uns bei Apple Podcasts in den Charts teilweise auf Platz 1 in den Sozialwissenschaften katapultiert, was ich echt sensationell finde. Wir sind ja jetzt kein Major Product oder wir machen keine Werbung, aber ich merke eben halt, wir verbreiten uns immer mehr in den sozialen Berufen unter Studierenden und auch bei vielen Eltern. Herr Baumann, was spricht Sie denn vor allem auf unseren Podcast an?
Also das meiste Feedback kriege ich tatsächlich von Fachkräften, die ich auf Fortbildungen oder bei Vorträgen treffe und das auch durchaus europaweit. Also wir werden in Luxemburg gehört, wir werden in der Schweiz gehört, wir werden in Österreich gehört. Also der gesamte deutschsprachige Raum scheint da auch aktiv zu sein. Auch mein Newsletter hat übrigens aus denselben Ländern auch einiges an Abonnenten und die sind irgendwie alle über den Systemsprenger Podcast da überhaupt auf die Idee gekommen, dass es mich gibt und haben mich dann in den Medien auch gesucht. E-Mails kriege ich auch häufiger mal von Eltern, die da meistens natürlich konkrete Anliegen, konkrete Fragen haben. Wenn es die Zeit zulässt, das habe ich jetzt schon mehrfach gemacht, dass ich dann auch mal so einen Erstkontakt per Zoom hergestellt habe und einfach mal eine halbe Stunde austauschen und ein paar Akzente setzen. Aber ich muss gestehen, im Moment ist die Zeit so dicht, dass ich das auch nicht immer bedient kriege. Aber so, es gibt beide Ebenen. Fachkräfte, Eltern, ganz viele Pflegeeltern. Da würde ich sagen, das ist so die Zwischenebene. Ist man jetzt Eltern, ist man jetzt Fachkraft? Das ist nicht immer ganz geklärt, aber natürlich Betroffener. Das Feedback ist immer durchweg gut, dass es euch gibt.
Michael, du hörst den Podcast ja jetzt auch nicht nur aus einer technisch-maschinellen Perspektive, wenn du das aufnimmst, sondern auch aus der Elternperspektive. Wie hörst du denn da?
Ja, wenn man Kinder hat, sind die Themen sofort persönlich. Man kann sich sofort hineinversetzen. Man hat das Thema Fürsorge, was einen großen Faktor darstellt in allen Folgen eigentlich. Und dann gibt es noch so ein paar persönliche Geschichten, zum Beispiel, wenn man in Kreuzberg gewohnt hat, so wie ich, jahrelang direkt am Görlitzer Park, bekommt man das mit, was in so einer Gegend nun mal stattfindet. Da gibt es Gewalt, dort gibt es Probleme mit Jugendlichen verschiedenster Couleur und es geht einem natürlich nahe. Des Weiteren habe ich noch eine Schwägerin, die beim Jugendamt arbeitet und dort auch zu einer sehr frühen Verbreitung des Podcasts beigetragen hat. Es wurde dort auch durchaus während der Arbeit durchgegangen, was wir so hier herausgebracht haben.
Wie repräsentativ ist das? Also das haben Sie mir neulich auch mal erzählt, Herr Baumann, wir kriegen schon Credit Points angerechnet oder es kriegen Menschen an Unis Credit Points angerechnet, wenn sie Systemsprenger Podcast hören.
Ja, in einem Weiterbildungsinstitut für Psychotherapie tatsächlich. Es gibt ein Institut, die haben einen Fragenkatalog zu unserer ersten Staffel entwickelt und wer den durcharbeitet, kriegt Fortbildungspunkte, die man als Psychotherapeut regelmäßig nachweisen muss.
Schicken Sie mir doch mal den Katalog, ich wäre da interessiert. Also nicht an der Psychotherapeutenausbildung, aber den müssen wir organisieren. Da ist eine investigative Recherche fällig, sowas von. Was war denn das denkwürdigste Kompliment, was Sie bisher für diesen Podcast bekommen haben?
Ich fand ein Feedback sehr schön von einem Kollegen aus einer anderen Hochschule, der sagte, wir wären das einzige popularwissenschaftliche und mediengestaltete Projekt, das es gelingt, bei einem so schwierigen Thema allparteilich empathisch zu sein. Und das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Er sagt, ihr verzichtet auf Gut und Böse, es wäre total leicht, bei dem Thema Trash zu produzieren und auf Jugendämter, Eltern oder auch die böse Jugend einzuhacken. Aber er meinte so, das wäre so diese Allparteilichkeit, das wäre eine gute Perspektive, dass die sich verbreitet. Das wäre doch auch sehr hilfreich und sehr wünschenswert. Das fand ich nett.
Also mir geht's so, bei diesem Sprechen über sehr schwierige Themen, da suchen wir nach Handlungsoptionen, die sich aber nie einfach machen. Und wenn da jetzt Menschen kommen und sagen, das hat mir eben ganz real geholfen, das hat mir vielleicht sogar eine Option geöffnet, finde ich das so das wirklich allerschönste Kompliment. Und bevor wir jetzt gleich weitermachen mit unserer sinnstiftenden Arbeit hier und Luca die Fallgeschichten für die neue Staffel einspricht, Herr Baumann, was kommt da thematisch alles auf uns zu in unserer dritten Staffel?
Ja, ich freue mich besonders, dass wir uns in unserer dritten Staffel zwei Themen widmen, für die ich jetzt aktuell auch gerade zwei Forschungsprojekte laufen habe. Das erste Thema, sicherlich auch eines der härtesten Themen, dem wir uns zuwenden von dem Fall, der dahinter liegt. Wir werden uns mit dem Thema Child-to-Parent-Violence, also wenn Kinder ihre Eltern schlagen, beschäftigen. Das ist ein absolutes Tabuthema in Deutschland. Es ist leider kein seltenes Thema, aber es ist ein total totgeschwiegenes Thema und wo ich glaube, da muss ganz dringend Information und Kommunikation drüber in die Öffentlichkeit. Und ja, wir werden darüber sprechen und werden einiges auch aus unserem Forschungsprojekt dazu erzählen, anhand wieder eines konkreten Falles. Und das zweite Thema, auf das ich mich sehr freue, ist das Thema Jugendgruppen, also Gewalt auch von Jugendgruppen. Sehr aktuell in den Medien, sehr präsent. Auch dazu, wir haben in dem letzten Jahr Daten gesammelt, in 14 gewaltbereite Jugendgruppen deutschlandweit reingegraben und versucht, daraus Erkenntnisse zu gewinnen, wie ticken eigentlich diese Gruppen jenseits des Einzelfalls. Und so werden wir eine Folge machen, in der es nicht um einen Jugendlichen geht, sondern um die Entwicklung und Dynamik einer speziellen Stadtteilklicke. Und das wird auch spannend, weil ich mich auch über diese Daten sehr freue. Da bin ich dann einfach auch Wissenschaftler. Das macht Spaß, dann sowas auch zu sehen und zu sehen, da haben wir auch was rausgekriegt. Ja, und dann haben wir noch zwei Themen auf der Liste. Das eine ist ein lange gehegter Elternwunsch, immer wieder Rückfragen dazu, also immer wieder das Feedback, macht mal was dazu. Und dem haben wir uns jetzt gestellt und werden eine Sonderfolge zum Thema Autismus machen, auch anhand einer konkreten Fallgeschichte. Und ein Thema, das haben wir schon ganz lange auf der Agenda, es ist eigentlich kein klassisches Systemsprenger-Thema. Ich würde sogar behaupten, es gibt gar keinen ernsthaften Zusammenhang. Nämlich das Thema nicht-binäre Entwicklung. Und das ist ein Thema, wo man gucken muss, auch darüber muss in der Öffentlichkeit auch nochmal einsortieren, kommuniziert werden. Und ja, Herausforderung angenommen.
Genau, die Herausforderung geschlechtliche und sexuelle Vielfalt neben Autismus und eben zwei Themen mit dem Fokus Gewalt. Und wir machen jetzt ein bisschen Science-Fiction mit dem einen Thema. Wir hören einen Ausschnitt aus einer Fallgeschichte, die Luca gleich erst einspricht, aber schon eingesprochen haben wird, während wir dieses Special zusammenbauen. Und das ist eben ein Ausschnitt aus der Folge über Gewalt von Kindern und Jugendlichen gegen ihre Eltern. Und vorher der Hinweis, es geht da schon um richtig harte Gewalt. Und wenn ihr jetzt gerade nicht in der Verfassung seid, das zu hören, bitte Pause, Stopp oder Vorspulen. Ansonsten hier der Ausschnitt.
Als Lars 13 ist, zieht die Mutter mit ihm in das Haus des Partners. Bei einer Weihnachtsfeier betrinkt sich der Partner. Er kommt stark alkoholisiert nach Hause. Die Mutter möchte daraufhin lieber auf dem Sofa schlafen, woraufhin sie von ihrem Partner massiv abwertend und sexuell diskriminierend beschimpft wird. Am nächsten Morgen beschließt die Mutter die Trennung und zieht mit Lars in eine kleine Wohnung. 14 Tage später kommt Lars das erste Mal mit einer deutlichen Alkoholfahne nach Hause. Die Mutter stellt ihn im Wohnungsflur zur Rede, woraufhin Lars ihr in den Magen boxt. Aus Scham erzählt die Mutter niemandem von dem Vorfall. Wenige Monate später kommt es bei einem Streit um Taschengeld erneut zu Handgreiflichkeiten. Über Monate schlägt Lars seine Mutter. Da sie nun häufiger mit Sonnenbrille zur Arbeit geht, schöpft ihre Vorgesetzte Verdacht und konfrontiert die Mutter. Die Mutter räumt die Schläge ein. Eine Beratungsstelle wird kontaktiert. Nach weiteren 6 Monaten durchgängiger Gewalt ist die Mutter nicht mehr in der Lage, auch nur alltägliche Konflikte mit ihrem Sohn auszufechten. Lars wird in die Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen. Da er schon bald 15 ist, empfiehlt die Klinik, Lars in einer Wohngruppe unterzubringen. Die Mutter stimmt zu. Nimmt Lars aber am 2. Tag nach dem Umzug wieder bei sich auf, nachdem er bei ihr vor der Tür steht. Als die Gewalt wieder eskaliert, kontaktiert sie den Vater. Der Vater lädt Lars zu sich ein, erklärt ihm aber, dass er nicht bei ihm wohnen könne, da die Wohnung zu klein sei. Daraufhin greift Lars zu einem Küchenmesser und hält es der Partnerin des Vaters an den Hals. »Gleich hast du Platz«, ruft er.
Also ich glaube, ich habe den Satz schon 3-mal oder 4-mal gesagt, aber es kommt eben immer noch die Geschichte drauf, die mich den immer wieder sagen lässt. Das ist jetzt wirklich von den bisherigen Geschichten die krasseste und hier war es tatsächlich so, dass ich von der ersten bis zur letzten Zeile so beim Lesen durchgehend angespannt war und die ganze Zeit den Eindruck hatte, es passieren unheilvolle Dinge und es wird immer unheilvoller. Luca, wie ging es dir mit dieser Geschichte?
Ja, die Geschichte ging mir auch wirklich sehr nah beim ersten Lesen, aber auch deswegen, weil es irgendwie einen persönlichen Bezug ein bisschen hat. Also es sind nicht die Ausmaße wie in der Geschichte jetzt beschrieben, aber es tut weh, das zu sehen.
Herr Baumann, wo ist denn die Grenze zwischen den Themen ins Angesicht schauen und aber auch sich schützen und einen Schritt zurücktreten müssen? Ja, auch verbunden mit der Schwierigkeit, vielleicht Sachen zu hören, die einen auch überraschen können oder die man selbst vielleicht auch zur Seite gestellt hat, die persönlichen Bezüge, und plötzlich erkennt man sie. Also wie findet man da eine gute Balance für sich, auch beim Hören dieses unseres Podcasts?
Ich habe auch schon häufiger darüber nachgedacht, wie geht es Menschen, die damit so aus dem Nichts heraus konfrontiert werden. Ich war letztes Jahr auf einer Tagung in Luxemburg, die wurde übersetzt von Deutsch und Französisch, immer hin und her. Ich habe meinen Vortrag auf Deutsch gehalten und zwei Übersetzerinnen haben auf Französisch übersetzt und das waren einfach verdammt gute Übersetzerinnen. Aber von den Vorträgen, die alle um das Thema Trauma gingen auf dieser Tagung, waren die zum Teil schon richtig geflasht. Und in dem Moment, wo sie die Information kriegten, mussten sie damit auch noch umgehen, indem sie übersetzen. Und das ist ja ähnlich auch des Einlesens dieser Geschichten. Auch da muss ja im Prinzip die Geschichte übersetzt werden in ein sprachliches Kunstwerk. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Das Endprodukt, was da steht, ist ja wirklich ein Stück Hörerkunst, die produziert wird. Und das finde ich das Wertvolle daran. Denn die wichtige Frage, die wir uns hier im Team ja stellen müssen, ist, warum erzählen wir diese Geschichten? Und wir erzählen sie ja nicht aus einem Voyeurismus heraus. Guck mal, was es alles gibt auf dieser Welt. Sondern wir erzählen sie, weil wir der Meinung sind, dass Informationen über diese Themen ganz, ganz dringend diskutiert werden müssen. Und wir versuchen, sie einzuordnen. Wir versuchen aber auch, Diskussionen anzuregen und überhaupt Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Und ich glaube, das ist mein Distanzmechanismus, dass ich mir immer wieder klar mache, ich erzähle diese Geschichten nicht, weil sie so toll sind oder weil ich nicht, was ich für ein toller Hengst bin, mit solchen Kindern zu arbeiten, sondern weil ich glaube, dass wir die Realität, die in diesen Geschichten steckt, anders diskutieren müssen. Und das ist eben der Punkt, ich kann das Fachliche beisteuern und ihr drei seid die Profis, die daraus ein Kunstwerk machen und dann ein Produkt machen, das für den Hörer auch verdaubar ist. Weil Wissenschaft ist natürlich auch immer, die muss immer übersetzt werden in ein verdaubares Häppchen, das dann auch für Zuhörer auch zu nehmen ist.
Jetzt fühle ich mich ein bisschen mehr als Künstler, denn vorher, ihr auch.
Unbedingt.
Ja.
Wir knüpfen an dieses Kunstvolle, nämlich an ein ehemaliges Krematorium, in dem ihr in Kontakt kommen könnt mit uns, mit dem Systemspringer-Podcast. Ein ehemaliges Krematorium, das jetzt ein toller Kulturort ist, das Silent Green in Berlin-Wedding. Da gibt es nämlich bald ein Festival zu 60 Jahren, kleines Fernsehspiel im ZDF. Da werden viele Filme gezeigt und da könnt ihr kostenlos Systemspringer sehen mit anschließender Podiumsdiskussion. Da bin ich quasi stellvertretend für unseren Podcast zu Gast, und zwar zusammen mit der Filmregisseurin, mit Nora Fingscheid, und David Zimmermann von der HU Berlin, Sonderpädagogikprofessor für Pädagogik bei psychosozialen Beeinträchtigungen. Der wird auch dabei sein. Und das Ganze findet, beziehungsweise auch fand statt, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, am Sonntag, den 19. November 2023. Start ist 16 Uhr. Anmeldung muss sein, und zwar unter silent-green.net. Und das ist jetzt natürlich die Klatsche, Menno Baumann ist nicht dabei. Warum?
Ja, die Anfrage kam und ich war bei dem Termin beziehungsweise einen Tag später in einem völlig anderen Winkel Deutschland schon fest vertraglich gebunden, und so, dass ich klar leider absagen musste. Ich hätte es wirklich gerne gemacht, einerseits mal live in diesem Format und andererseits hätte ich auch Nora Fingscheid total gerne mal wiedergesehen. In der Zeit, wo der Film entstanden ist, haben wir uns total oft gesehen und total oft miteinander gesprochen, und jetzt habe ich sie, seitdem sie in den USA war, total lange nicht gesehen, hätte mich total gefreut, aber da muss man dann auch mal aufpassen, dass man selber bei dem Ganzen noch ein bisschen gesund bleibt. Das wäre für mich ein Wahnsinnswochenende gewesen, wenn ich die Abendveranstaltung noch zugesagt hätte.
Luca und Michael, wie ist es bei euch? Seid ihr auch vertraglich gebunden?
Nein, ich werde dabei sein.
Ich habe einen für mich persönlich bindenden Kalendereintrag, den ich gerne wahrnehmen möchte.
Und das machen wir dann doch einfach zusammen. Am 19. November im Silent Green. Und 2024 so bald wie möglich wieder mit neuen Podcast-Folgen. Hier im Systemspringer-Podcast. Bis dahin eine gute Zeit für euch alle. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, gutes alles. Und danke Michael, Luca und Herr Baumann.
Danke, ciao.
Tschüss.
Tschüss.